Ich freue mich sehr, dass ich heute euer Gast sein darf. Und ich danke ganz herzlich für die Einladung zu dieser Versammlung, aber auch für den Ausdruck des Vertrauens. Das Generalthema dieser Dillenburger Konferenz heißt einfach Evangelisation. Es hat mich gefreut, dass ich mein Thema selbst wählen durfte. Es heißt Liebe für Verlorene. Im ersten Teil wollen wir uns mit der Liebe Gottes für Verlorene beschäftigen. Und im zweiten Teil geht es dann um unsere Liebe zu den Verlorenen. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen. In dieser Geschichte geht es um das Zusammenspiel von Liebe und Zeit. Es ist schon sehr lange her, unsere Kinder waren noch klein, als diese kleine Geschichte in meine Hände fiel. Also, es geht um Liebe und Zeit. Ein Vater war eifrig mit der Autowäsche beschäftigt. Mit ganzer Hingabe wurden zum Schluss Lack und Chrom poliert, hier eine Schraube angezogen, dort etwas geölt. Aufmerksam beobachtete der kleine Sohn den Vater bei seiner Arbeit. "Nicht wahr, Vater?", sagt er schließlich altklug, "du musst dich arg anstrengen mit deinem Auto. So ein Auto braucht viel Zeit." "Ja, mein Junge", antwortete der Vater, der gar nicht mehr an das Kind gedacht hatte. "Weißt du, so ein Auto kostet viel Geld. Darum muss man es gut pflegen, sonst machen Rost und Schmutz es kaputt. Ein Auto ist eben eine wertvolle Kapitalanlage und da darf man keine Zeit und Mühe scheuen." Nach dieser Erklärung wandte sich der Vater wieder seiner Arbeit zu. Eine Zeit lang herrschte Schweigen. Aber dann begann der Junge zu weinen. Erschrocken fragte der Vater, "warum weinst du denn? Tut dir etwas weh? Oder hast du etwas am Auto kaputt gemacht?" Der Junge schüttelt den Kopf. Schließlich sagt er mit tränenerstickter Stimme, "gell, Papa, ich bin keine wertvolle Kapitalanlage." "Aber warum denn nicht?" "Weil du nie Zeit für mich hast." Bis hierher die kleine Geschichte. Mir hat sie damals sehr geholfen. Die Frage ist eigentlich nicht, ob wir Zeit haben, sondern ob wir Liebe haben. Für das, was man liebt, findet man immer Zeit. Stimmt das? Für das, was man liebt, hat man immer Zeit. Gottes Liebe für Verlorene. Das ist jetzt der erste Hauptpunkt meiner Predigt. Gottes Liebe für Verlorene. In Galater 4, Vers 4 lesen wir, "als aber die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn." Gott nahm sich Zeit für uns. Gott nahm sich richtig Zeit für uns, aus Liebe. In Johannes 3, Vers 16 steht, vielleicht ist das der bekannteste Bibelvers überhaupt, "so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben." Auch Jesus nahm sich richtig Zeit für uns. Er hat keine Mühe gescheut. In Lukas 19, Vers 10 heißt es, "er ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist." Und das tat er aus Liebe. Größere Liebe hat niemand als einer, als dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Einer, da ist Jesus mit gemeint. Aber er starb nicht nur für seine Freunde, er starb auch für seine Feinde. In Römer 5, Vers 10 heißt es, "er starb für uns, als wir noch Feinde waren." Die Bibel sagt an anderer Stelle, "Hunger deinen Feind, so speise ihn mit Brot. Dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser." Matthäus 5, 44, "liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen." Römer 12, Vers 20, "wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Hat er Durst, gib ihm zu trinken." Nochmal, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ach, als ich heute eine Pause machte auf der Autobahn, habe ich auch über diesen Abend nachgedacht, Liebe für Verlorene. Und da wurde mir das mit einem Mal so groß. Da liefen so viele Leute rum, manche sahen ein bisschen komisch aus. Und plötzlich musste ich denken, ich habe noch nie im Leben einem Menschen in die Augen geschaut, den Gott nicht lieb hat. Du wirst auch in Zukunft nie einem Menschen in die Augen sehen, den Gott nicht lieb hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit alle, wirklich alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So etwas gibt es in keiner Religion. Leo Janz sagt, einige der Älteren können sich noch an Leo Janz erinnern, ein Evangelist aus Kanada, der viele Jahre in Deutschland verbracht hat mit seinem Team. Durch ihn sind viele, viele Menschen zum Glauben gekommen. Das letzte Mal habe ich ihn gesehen in Kanada, haben wir zusammen gefrühstückt, aber er ist jetzt schon lange in der Ewigkeit. Leo Janz sagt, Religion ist im Allgemeinen die Geschichte eines sündigen Menschen, der etwas für einen Gott tun wollte. Das Evangelium dagegen erzählt uns, was der heilige Gott für den sündigen Menschen getan hat. Die Religion ist eine Suche nach Gott. Das Evangelium dagegen ist die frohe Botschaft, dass Jesus auf der Suche nach Menschen ist. Des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Leo Janz sagt dann noch, die beste Religion betont die Notwendigkeit einer äußeren Umgestaltung. Das Evangelium jedoch beginnt mit einer inneren Umgestaltung. Stell dir einmal vor, jemand ist nicht bekehrt, vielleicht dein Nachbar oder einer deiner engsten Angehörigen, und er stirbt. Er ist nicht bekehrt und jetzt stirbt er. Vielleicht hat er gedacht, mit dem Tode ist alles aus. Und plötzlich, erst nach seinem Tod, wird ihm bewusst, es gibt tatsächlich eine Ewigkeit. Ich wollte es nicht glauben. Doch jetzt sehe ich mit Schrecken, das, was auf der Erde gepredigt wurde, das stimmt, das ist wirklich wahr. Wer Jesus aufgenommen hat, ist errettet. Wer Jesus nicht aufgenommen hat, ist ewig verloren. Ewig verloren. Ewig verloren. Er kann nichts mehr nachholen. Es ist zu spät. Zu spät. Was ist das für ein schreckliches Wort? Ich denke oft darüber nach. Ich saß einmal im Flugzeug auf der Rückreise von Bolivien. Ich habe viel in den Ländern auch evangelisiert. In Paraguay war ich einmal 9 Wochen, in einem Stück, 9 Wochen. Und jeden Abend habe ich gepredigt, bis auf einen Montag. In der größten Versammlung hatten wir über 4000 Leute und viele haben sich für Jesus entschieden. So war ich auch in Bolivien und dann war ich auf der Rückreise und saß im Flugzeug. Und damals hatte ich ein ganz großes gesundheitliches Problem. Ich hatte Rückenschmerzen. Zu Hause hatte der Arzt mir allerlei Medikamente mitgegeben. In Bolivien habe ich dann von einem Arzt noch eine kräftige Spritze gekriegt vor der Abreise. Und meine Medikamente, verschiedene, habe ich geschluckt. Aber die Schmerzen waren wahnsinnig. Und so saß ich im Flugzeug und das ist ja eine weite Reise. Ich habe immer mal wieder auf die Uhr gesehen und gerechnet, wie lange dauert das noch, wann landen wir endlich. Und dann plötzlich, da im Flugzeug, mit meinen großen Schmerzen, da mit einem Mal musste ich daran denken, wie schrecklich muss das sein für einen Verlorenen, der in der Ewigkeit erkennt, ich bin verloren. Ich bin verloren. Der kann nicht auf die Uhr gucken und sehen, wann ist das hier zu Ende. Das geht nicht zu Ende. Er ist verloren. Mein Leben hier auf der Erde ist zu Ende. Ich bin jetzt am Ziel. Ich bin verloren, ich bin von Gott getrennt, ich bleibe immer hier. Ihr Lieben, stellt euch das einmal vor. Stellt euch das einmal vor. Der Zustand ist viel schlimmer, als stundenlang mit Schmerzen im Flugzeug zu sitzen. Ewig verloren. Es gibt nicht die geringste Hoffnung auf ein Ende. Der Verlorene ist tatsächlich verloren, ewig verloren. In der Kirche ist das kein Thema. Aber auch in evangelikalen Kreisen wird das nicht mehr überall geglaubt. Es gibt manche, die an die Lehre der Allversöhnung glauben. Andere meinen, dass der Verlorene im Gericht ausgelöscht wird und dann gar nicht mehr existiert. Andere meinen, dass es überhaupt keine Hölle gibt. Manfred Siebald singt: Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen, wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen, dann plötzlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Dann plötzlich wird klein und nichtig, wie gut wir uns immer fanden. Dann ist nur das eine wichtig, wie wir hier zu Jesus standen. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Jesus sagt, der Weg ist breit, das sagt Jesus, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Was ist eigentlich Verdammnis? Die Bibel sagt, solche, die nur an sich denken und sich der Ungerechtigkeit hingeben, statt der Wahrheit zu gehorchen, wird Zorn und Strafe treffen. Ja, Jammer und Herzeleid wird über alle Menschen kommen, die Böses tun. Römer 2, Vers 8 und 9. Wenn der Herr Jesus mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel kommt und sich offenbart, dann wird er mit flammendem Feuer diejenigen richten, die von Gott nichts wissen wollen und der Heilsbotschaft des Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe erleiden, das ewige Verderben, fern vom Angesicht des Herrn und von seiner herrlichen Majestät. 2. Thessalonicher 1, 8 bis 9. Ablehnung der Gnade Gottes ist schlimmer als irgendein moralisches Vergehen. Ich sage das nochmal. Ablehnung der Gnade Gottes ist schlimmer als irgendeine andere Tat, als irgendeine böse Tat, als irgendein moralisches Vergehen. Wer die Gnade Gottes ablehnt, der tritt Gott mit Füßen. Wer die Gnade ablehnt, der sagt, Gott, ich komme ohne deine Gnade aus. Ich brauche deine Erlösung nicht. Du hast deinen Sohn umsonst geopfert. Du bist ein Mörder. Die meisten Menschen lehnen die Gnade Gottes ab. Die Folgen sind schrecklich. Hört gut zu. Jesus hat mehr über die Hölle geredet als über den Himmel. Stimmt das? Lies mal das Neue Testament und mach jedes Mal, wenn etwas vom Himmel steht, einen Pfeil nach oben. Und jedes Mal, wenn etwas von der Hölle steht, einen Pfeil nach unten an den Rand und dann zählst du nachher zusammen. Und der Rauch ihrer qualvollen Strafe wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit oder durch die Ewigkeiten hin. Glauben wir das? Wir, die wir jetzt hier sitzen, ich frage euch mal, glaubt ihr das? Es ist unvorstellbar schrecklich, aber es ist eine Tatsache. Und manchmal frage ich mich, warum wird kaum darüber gepredigt? Wann hast du das letzte Mal eine Predigt über die Hölle gehört? Dem Teufel gefällt das gar nicht, wenn wir darüber predigen. Ja, warum hat Jesus es denn getan? und die Apostel. Jesus hat mehr über die Hölle gepredigt als über den Himmel. Aber das tat er nicht, um zu drohen. Das tat er nicht, um die Leute bange zu machen, sondern das tat er aus Liebe. Die Bibel sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das heißt, in die Hände des Richters zu fallen, wenn man nicht bekehrt ist. Das müsste uns den Schlaf rauben und ins Gebet treiben, Tag und Nacht. Liebe für Verlorene, so heißt mein Thema heute Abend. Liebe für Verlorene. Liebe ist in erster Linie eine Eigenschaft Gottes. Aber Liebe ist nicht nur eine Eigenschaft Gottes, sondern das ist seine Natur. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Es gibt viele Missionsgesellschaften auf der Erde. Die meisten tun auch einen sehr guten Dienst. Die erste Missionsgesellschaft war im Himmel. Die erste Aussendung fand im Himmel statt. Der erste Evangelist war Jesus, der Sohn Gottes. Der erste Missionar war Jesus, der Heiland der Welt. Gottes Liebe ist der Ursprung aller missionarischen Arbeit. Gottes Herz ist die Geburtsstätte der Evangelisation. Stell dir einmal vor, du hättest einen Sohn, nur einen Sohn, und dieser Sohn möchte Missionar werden. Und er will in ein gottloses Land gehen, in dem Wissen, dass die Bewohner dort ihn töten werden. Genau das tat Jesus. Er kam in dieses gottlose Land aus Liebe. Er kam auf diese Erde und er wusste im Voraus, sie werden mich umbringen. Aber das nicht durch einen Kopfschuss kurz und schmerzlos, sondern auf die grausamste, schmerzvollste Methode, die je Menschen sich ausgedacht haben. Jesus hat uns viel von der Liebe Gottes erzählt. Aber er hat nicht nur über Liebe geredet, er hat die Liebe bewiesen, als er die Sünden der ganzen Welt auf sich nahm und stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz auf Golgatha starb. Wer wissen will, was Liebe ist, der muss über Gethsemane nachdenken. Wer wissen will, was Liebe ist, der muss nach Golgatha gehen. Siegfried Fietz singt in einem seiner Lieder: Wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Johannes 3,16. Aber diese Liebe kennt noch einen anderen Kanal. Und damit sind wir jetzt beim eigentlichen Thema dieses Abends. Liebe, also unsere Liebe für Verlorene. Bislang habe ich über Gottes Liebe zu den Verlorenen gesprochen. Jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Unsere Liebe für Verlorene. Wir haben viel über Verlorenheit der Menschen und über Gottes Liebe nachgedacht. Seine Liebe ist der Grund und die Voraussetzung für echte Evangelisation. Unsere menschliche Liebe reicht ja nicht aus. Darum heißt es auch, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. In 2. Korinther 5, Vers 15 steht, er ist darum für alle gestorben. Jetzt hört einmal ganz gut hin. Er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Damit sind wir gemeint, die Nachfolger Jesu. Früher mussten die Studenten vom Predigerseminar Krishona in der Schweiz diesen Vers am ersten Tag auswendig lernen. Und sie mussten ihn so gut kennen, dass sie ihn jederzeit sofort aufsagen konnten. Er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum geht es. Das ist Liebe in Aktion. Liebe für Verlorene. Bei meiner Themenwahl habe ich nicht nur an Gottes Liebe gedacht, sondern ganz besonders auch an unseren Beitrag, an unseren Einsatz, an unsere Liebe für Verlorene. Wer nicht mit der Liebe Gottes erfüllt ist, kann eigentlich kein Evangelist sein, kann eigentlich kein Missionar sein. Er kann auch kein gutes Gemeindeglied sein. Er ist eher eine Belastung für die Gemeinde. Oh, wie oft habe ich vor der Predigt gebetet, Herr, fülle mich mit deiner Liebe. Ich möchte so predigen können, dass die Menschen merken, dass ich sie liebe. Und wenn ich die ernstesten Wahrheiten sage, sie sollen merken, dass ich das tue, weil ich sie liebe, weil ich ihnen helfen möchte. Herr, fülle mein Herz mit deiner Liebe. Paulus sagt, wir sind Schuldner. Johannes schrieb damals an die Gemeinde, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben eingesetzt hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben einzusetzen. Darf ich noch mal lesen? Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns eingesetzt hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben einzusetzen. 1. Johannes 3, 16. Und nicht nur für die Brüder, sondern für die verlorene Welt. Wir sind Schuldner, Römer 1, Vers 14. Johannes sagt, wir sind schuldig, unser Leben einzusetzen. Wie ist das gemeint? Wenn ich jemandem 100 Euro schulde, ist die Sache erst aus der Welt, wenn ich die 100 Euro zurückgezahlt habe. Wenn ich jemandem 1.000 Euro schulde, ist die Sache erst in Ordnung, wenn ich die 1.000 zurückgezahlt habe. Aber ich schulde nicht 100 Euro, ich schulde nicht 1.000 Euro oder mehr, sondern ich schulde alles. Ich schulde alles dem Herrn und der Gemeinde und den Verlorenen. Wir sind schuldig, unser Leben einzusetzen. Wir sind schuldig, das steht in der Bibel. Wir sind schuldig, unser Leben einzusetzen. Einige haben das buchstäblich getan, zum Beispiel die Märtyrer. Die ersten Missionare, die nach Afrika gingen, damals gab es noch kein Mittel gegen Malaria. Die ersten Missionare, die haben zum Teil eine Kiste, große Kiste gehabt für ihre Sachen. Die Kiste war so, dass sie sie später als Sarg benutzen konnten. Denn die meisten Missionare kamen nicht lebend zurück. Sie haben das im Voraus gewusst. Wir gehen in ein Land, wo wir wahrscheinlich krank werden, wahrscheinlich eine Krankheit bekommen, die unheilbar ist. Aber sie sind gegangen aus Liebe. Am 18. April 2007 starb Tilman Geske. Ich denke, viele von euch wissen, wovon ich rede. Tilman Geske, der in der Türkei ermordet wurde. Tilman Geske. Er hatte sich bei uns in der Jugendarbeit bekehrt. Er ist dann mit unserem ältesten Sohn zusammen zur STH nach Basel gegangen, hat da Theologie studiert. Dann hat er eine Zeit lang Gemeindearbeit gemacht. Ich habe ihn damals getraut, mit seiner Susanne. Und bald darauf gingen sie in die Türkei, in die Mission, in die Osttürkei. Ich habe sie da auch ein paar Mal besucht. Und dann kam der furchtbare Tag. Das ging ja damals durch die Presse. Er und zwei seiner Freunde wurden grausam hingerichtet von extremistischen Moslems. Als seine Frau die Nachricht bekam, Tilman ist ermordet, da war das erste was sie gesagt hat. Herr, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Muss man sich mal vorstellen. Susanne ist heute noch in der Türkei mit ihren 3 Kindern. Heute Nachmittag unterwegs, da sah ich die Nachricht auf meinem iPhone, das ich auch als Navi benutze, eine E-Mail von Susanne aus der Türkei. Ich habe sie noch nicht gelesen, bin gespannt, was drin steht. Das ist Liebe für Verlorene. Warum war Tillmann überhaupt da? Es war Liebe zu den Verlorenen. Dort starben sie aus Liebe zu den Verlorenen. 2009 starben 2 Bibelschülerinnen, Anita und Rita, im Jemen. Sie wurden grausam von islamistischen Extremisten hingerichtet. Warum waren sie überhaupt da im Jemen? Es war Liebe zu den Verlorenen. Es gibt Leute, die haben ein großes Erbe ausgeschlagen und sind Missionare geworden. Manche haben eine große Karriere, auf eine große Karriere verzichtet. Aus Liebe zu den Verlorenen sind in die Mission gegangen. Warum gingen sie diesen Weg? Aus Liebe zu den Verlorenen. Wieder andere bemühen sich, das Möglichste aus ihrem Beruf, aus ihrem Geschäft herauszuholen, um dann so viel wie möglich in die Reichsgottesarbeit zu investieren. Warum tun sie das? Aus Liebe zu den Verlorenen. Ich möchte etwas über unsere Verantwortung sagen. In Sprüche 24, Vers 11 bis 12 lesen wir: Rette die, die zu Tode geschleppt werden und die zur Hinrichtung wankenden. Oh, befreie sie doch. Es gibt Leute, die beim Bibellesen immer wichtige Stellen bunt anstreichen, damit man sie leicht wiederfindet. Das ist so eine Stelle, die sollte man mit Leuchtfarbe anstreichen, damit sie einem immer wieder in die Augen fällt, wenn man gerade an der Stelle irgendwo angekommen ist. Rette die, die zu Tode geschleppt werden, die zur Hinrichtung wankenden. Oh, befreie sie doch. Wolltest du sagen, wir haben es gar nicht gewusst? Wird nicht der, der die Herzen prüft, es durchschauen und er, der die Seele beobachtet, es sehen? Ja, er wird jedem nach seinem Tun vergelten. Ein schwer kranker Soldat lag in der Nähe der Front im Feldlazarett im Sterben. Er bat seinen Kameraden, ein paar Sätze für seine Eltern aufzuschreiben und wenn möglich sie seinen Eltern zu senden. Er spürte den nahen Tod und wollte sich nochmal bei seinen Eltern bedanken. Mit letzter Kraft diktierte er Folgendes: Ein sterbender Soldat an der Front im Lazarett. Lieber Vater, liebe Mutter, ihr habt mir viel gegeben. Dafür danke ich euch. Aber ihr habt mir nie gesagt, wie man betet. Ihr habt mir nie gesagt, wie man stirbt. Dann starb er. Ist das nicht schrecklich? Ihr habt mir nie gesagt, wie man stirbt. Egal, wo jemand stirbt, wie jemand stirbt, wann jemand stirbt, ob in einem hochmodernen Krankenhaus oder im Straßengraben, wenn er ohne Bekehrung stirbt, ist er ewig verloren. Auch der Soldat, der für sein Vaterland stirbt. Jetzt möchte ich noch einen ergreifenden Abschnitt lesen aus dem Buch Glühende Ritterliebe. Ich habe es mir abgeschrieben. Übrigens, das Buch Glühende Ritterliebe gehört zu meinen wertvollsten, neben der Bibel. Viele Seiten habe ich so oft gelesen, dass ich sie fast auswendig kenne. Indiens großer Missionsveteran, Dr. Alexander Duff, war nach Schottland zurückgekehrt, wo er auch bald darauf starb. als er noch einmal vor der Generalversammlung der Presbyterianerkirche stand, richtete er seinen Missionsappell an die Menschen, aber niemand reagierte darauf. Mitten in seiner Ansprache brach er ohnmächtig zusammen und wurde vom Rednerpult weggetragen. Der Arzt beugte sich über ihn und untersuchte sein Herz. Da schlägt er plötzlich die Augen auf. »Wo bin ich?« ruft er. »Wo bin ich denn?« »Bitte verhalten Sie sich ganz ruhig«, sagt der Arzt. »Ihr Herz ist sehr schwach.« »Aber«, ruft der alte Gottesreiter, »ich muss doch meine Ansprache beenden. Tragt mich zurück. Bitte bringt mich zurück. Ich habe meinen Appell noch nicht zu Ende geführt.« »Sie müssen ganz still liegen«, sagt der Arzt wieder. »Sie sind jetzt zu schwach, um zurückzukehren.« Doch der betagte Missionar arbeitet sich hoch, bis er auf seinen Füßen steht. Sein fester Entschluss war stärker als seine Schwäche. Und auf der einen Seite gestützt auf den Arzt und auf der anderen Seite von dem Vorsitzenden wurde der alte, weißhaarige Kempe zum Podium zurückgeführt. Und als er die Stufen zur Kanzel hinaufstieg, da erhob sich die ganze Versammlung von ihren Sitzen, um ihre Ehrerbietung vor ihm zu bezeugen. Dann fuhr er in seinem Appell fort. Als die Königin Victoria einen Aufruf erließ, um Kriegsfreiwillige für Indien zu werben, da strömten junge Männer zu Hunderten herbei. Aber wenn der König Jesus ruft, rührt sich kein einziger von der Stelle. Dann machte er eine Pause. Dann setzte er wieder an. »Ist es wirklich wahr«, so fragt er, »dass Schottland keine Söhne mehr für Indien hergeben kann?« Wieder hielt er inne. »Wenn also aus Schottland keine jungen Männer mehr nach Indien geschickt werden können«, sagt er zum Schluss, »dann will ich dahin zurückkehren. Mag ich auch noch so alt und hinfällig sein, und wenn ich auch nicht mehr predigen kann, so will ich mich wenigstens am Ufer des Ganges hinlegen und für die Verlorenen beten. Und dort sterben, damit die Leute in Indien es wissen sollen, dass es in Schottland wenigstens einen Mann gibt, der die Verlorenen so liebt, dass er sein Leben für sie einsetzt.« Im Augenblick waren junge Männer in der ganzen Versammlung auf ihren Sitzen aufgesprungen. Einige riefen, ich will gehen. Andere, ich will gehen, ich gehe auch. Schon bald nach dieser Missionskonferenz starb Dr. Duff. Und als der berühmte Missionar gestorben war, machten sich viele von jenen jungen Leuten auf nach Indien, um dort ihr Leben im Missionsdienst einzusetzen, als Antwort auf den Appell, den Gott durch Dr. Duff an sie gerichtet hatte. Und jetzt die Frage an uns alle. Was tue ich für die Verlorenen? Was tust du für die Verlorenen? Liebe ich die Verlorenen? Ihr Lieben, mal ganz ehrlich. Liebst du die Verlorenen? Ich lese noch ein paar Sätze aus diesem wunderbaren Buch »Glühende Retterliebe«. Auch diesen Abschnitt kenne ich fast auswendig, weil ich ihn oft gelesen habe. Man kann ihn fast nur mit Zittern lesen. Wenn die Last der Verantwortung für die Seelen deiner Mitmenschen nicht mehr auf dir liegt, dann hast du selbst eine Erneuerung nötig. Ist es möglich, dass du auf dem schmalen Weg zum Himmel bist, während deine Lieben verloren gehen? Und ist es wahr, dass du keine innere Not leidest um ihretwillen? Dass dich die Last der Verantwortung für sie kein bisschen bedrückt? Dass deine Augen trocken bleiben, dass du ganz ruhig und zufrieden bist bei dem klaren Bewusstsein, dass du zum Himmel eingehst, während sie in die Hölle fahren werden? Ihr Lieben, wie oft ich schon in der Gebetsstunde gesessen habe und dann so rumgeguckt habe, wer ist heute da und ja, schön, dass sie da sind. Aber warum sind die denn nicht da? Warum sind die denn nicht da? Nein, die sitzen am Fernsehgerät. Und ihre Kinder, ihre unbekehrten Kinder, leben irgendwo in der Sünde, in der Disco oder sonst wo. Wie steht es um deinen Vater? Wie wird es deiner Mutter ergehen? Wie steht es mit deinen Söhnen und Töchtern? Mit deiner Frau oder mit deinem Mann? Wie steht es mit deinen Nachbarn und Freunden? Hast du Heilsgewissheit? Und sie gehen verloren und trotzdem leidest du keine innere Not um sie? Hast trotzdem keine Gebetslast für sie auf dem Herzen? Von Jesus lesen wir in Lukas 19, Vers 41. Als er näher kam, sah er die Stadt an und weinte über sie. Das war am Ende seiner Tätigkeit auf der Erde. Als er näher kam, Jesus kommt das letzte Mal nach Jerusalem. Als er näher kam, sah er die Stadt an und weinte über sie. Das muss man sich einmal vorstellen. Jesus steht vor den Toren Jerusalems auf dem Ölberg und weint. Vor vielen Jahren war ich auf einer Evangelistenkonferenz in der Schweiz und da sprach ein Afrikamissionar, der gerade im Heimatdienst war. Wenn ich daran denke, bekomme ich fast jetzt noch eine Gänsehaut. Er sprach über Lukas 19, Vers 41, über die Tränen Jesu. Und immer wieder rief er in die Versammlung hinein: Brüder, er weint immer noch. Brüder, er weint immer noch. Oh. Die Menschen sind eingeladen, aber die meisten kommen nicht. Die Christen sind beauftragt, aber die meisten gehen nicht. Wie viele Christen gibt es, die können sich nicht einmal dafür entschließen, wenigstens den Zehnten zu geben fürs Reich Gottes. Es gibt Volksstämme, in denen gibt es keinen einzigen Christen. Viele haben noch nie den Namen Jesus gehört. Er weint immer noch. Vor ein paar Jahren waren meine Frau und ich einige Zeit in Amerika, in den USA. Von der Westküste bis zur Ostküste sind wir gereist und haben vieles gesehen und gehört. Waren auch in vielen Versammlungen. Wir waren dann auch in Atlanta, wo Coca-Cola zu Hause ist. Jeden Tag stehen Tausende in der Schlange, um das Innere zu sehen, die Führung mitzuerleben bei Coca-Cola. Das ist ein riesiges Unternehmen. 1886 wurde in Atlanta Coca-Cola erfunden. Schon lange her. 6 Jahre später, 1892, wurde die Coca-Cola Company gegründet. Bei der Gründung, jetzt hört, wurde das Ziel ausgegeben, dass in 100 Jahren jeder Bewohner auf der Erde wenigstens einmal Coca-Cola getrunken haben soll. 1929 wurde in Essen, also in Deutschland, zum ersten Mal eine Flasche Coca-Cola geöffnet. Ich war einige Male in Paraguay. Als ich das erste Mal in Paraguay war, bin ich viele hundert Kilometer durch den Urwald Transcharco zu den Gemeinden. Was habe ich gestaunt? Was habe ich gestaunt? In den kleinsten Hütten irgendwo, wo etwas verkauft wird, Kaugummi und noch was. Trink Coca-Cola. Coca-Cola. Ja, Coca-Cola ist überall. Coca-Cola ist nicht lebenswichtig. Im Gegenteil. Aber alle kennen Coca-Cola. Doch Millionen und Abermillionen haben noch nie etwas von Jesus, dem einzigen Retter, gehört. Coca-Cola hat sein Ziel erreicht, aber wir Christen haben unser Ziel nicht erreicht. Jesus hat alle beauftragt, aber die meisten sind nicht gegangen. Es muss jetzt nicht jeder ins Ausland gehen, Aber jeder muss an die geistliche Front mitarbeiten. Wir sind Schuldner. Es ist meine feste Überzeugung, jetzt sage ich etwas Gewagtes, aber ich glaube das wirklich. Es ist meine feste Überzeugung, solange es einen Menschen auf der Erde gibt, der Hunger hat, sind wir verpflichtet, etwas dagegen zu tun. Solange es einen Menschen gibt, der nichts von Jesus weiß, sind wir verpflichtet, daran mitzuwirken, dass er von Jesus erfährt. Beim Bibellesen ist mir aufgefallen, dass die Menschen, die Gott am meisten gebraucht hat, Menschen waren, die vor Gott geweint haben. Ich habe viele, viele Zeichen in meiner Bibel am Rand, wo Menschen weinen. Nicht nur in der Bibel, sondern auch in der Erweckungsgeschichte. Das ist mir immer wieder aufgefallen. Moody sagt, bei Gott gilt kein Diplom. Bei Gott gelten andere Maßstäbe. Wir sind dann am größten, wenn wir weinend auf den Knien vor Gott liegen. Psalm 126, Vers 5. Die mit Tränen säen, die werden mit Freuden ernten. Ihr Lieben, was wird das einmal für eine Freude im Himmel sein, wenn Menschen von Jesus gelobt werden. Du bist treu gewesen. Du bist treu gewesen. Eine Diakonisse, die aus ihrer Arbeit verabschiedet wurde, alt, gebrechlich, wurde gefragt von dem Heimleiter: Schwester, wenn du einmal vor Jesus stehst, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du wünschen? Wenn du einmal vor Jesus stehst, was würdest du wünschen? Da sagt diese alte Diakonisse: Ich habe nur einen Wunsch. Ich möchte, dass Jesus mir sagt, du bist treu gewesen. Ihr Lieben, Jesus erwartet nie etwas von uns, was wir nicht können. Jesus will uns auch nicht quälen, sondern Jesus will uns gebrauchen und wir sollen uns freuen an der Frucht und im Himmel wird er uns seine Anerkennung aussprechen. Paulus, einer der größten Gottesmänner aller Zeiten, sagt: Ich habe Tag und Nacht nicht aufgehört, einen jeden unter euch mit Tränen zu ermahnen. Derselbe Paulus schreibt auch: Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich: Freut euch. Ich glaube, Paulus war ein sehr glücklicher, dankbarer Mensch. Aber ich habe Tag und Nacht nicht aufgehört, einen jeden von euch mit Tränen zu ermahnen. Von Paulus lesen wir in Römer 9, Vers 3: Ich habe große Traurigkeit und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen, denn ich selbst, ich wäre bereit, von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, für meine Verwandten. Das ist fast unglaublich. Das ist Liebe für Verlorene, mehr geht nicht. Ich erinnere mich an meine Tränen für meine Eltern. Oh, wie oft habe ich abends an meinem Bett gekniet und gefleht: Herr, rette Papa. Herr, rette Mama. Ich wusste, wenn sie sich nicht bekehren, wenn sie keine Wiedergeburt erleben, werden beide in die Hölle gehen und werden ewig verloren sein. Aber Gott hat meine Gebete erhört. Meine Mutter bekehrte sich ein paar Wochen nach mir. Das war ein Erlebnis. Und mein Vater bekehrte sich bei meiner Hochzeit. Die Predigt, die eigentlich für uns gedacht war, die hat meinen Vater überführt. Gott ist so gut. Noch etwas aus meinem Leben. Ich weiß wohl, es gibt so viele Mängel und darüber bin ich so oft traurig. Aber es gibt auch viel Erfreuliches und darüber möchte ich etwas sagen. Wenn ich jetzt darüber rede, dann soll Gott dadurch geehrt werden. Paul Geertz sagt einmal, oder sagt in einem Lied, An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. 1956, mit fast 21 Jahren, habe ich mich bekehrt. Und zwar durch eine christliche Schrift vom Missionswerk Werner Heugelbach. Durch eine einfache christliche Schrift. Wie kam die denn in unser Haus? Ich glaube, in unserem Dorf gab es früher nur eine einzige bekehrte Person. Unser Dorf ist nicht groß, aber ich glaube, es gab nur eine einzige bekehrte Person. Die Oma Tölke. Das war der Familienname. Bei uns im Dorf sagte man zu allen alten Leuten Oma und Opa. Ich habe zu allen Erwachsenen gesagt, Tante Meta oder Tante Marie oder Onkel Ernst oder Onkel Heinrich, nicht Herr so und so. Und jeder sagte jedem Du. Und diese Oma Tölke, die ging immer in die landeskirchliche Gemeinschaft, ein paar Dörfer weiter, und ging auch jeden Sonntag in die Kirche. Und im Herbst ging sie immer mit ihrer großen Tasche von einem Haus zum anderen und verteilte den Neukirchener Abreißkalender. Meine Mutter hat auch jedes Mal einen gekauft, aber nur, damit man sehen konnte, was für ein Datum war. Ich glaube, gelesen hat das keiner. Und diese Oma Tölke hat eines Tages meinem Vater eine Broschüre gebracht von Werner Heugelbach und gesagt, Hermann, das musst du mal lesen. Mein Vater war Kirchenvorsteher, Freund vom Pastor, aber Jesus kannten sie beide nicht. Und diese Broschüre, die diese Oma Tölke in unser Haus gebracht hat, die kam in meine Hände. Ich wollte eigentlich an dem Sonntagnachmittag mit meinem Motorrad, damals hatte ich schon den Seitenwagen, zu meiner Freundin fahren. Und an einem Sonntag kam sie, sie arbeitete zurzeit weiter weg, am anderen Sonntag fuhr ich zu ihr. Und an dem Sonntag war ich dran. Ich wollte eigentlich mit dem Motorrad weg. Und es hat geregnet, gegossen den ganzen Tag. Und da fährt man nicht gern Motorrad. Ich ging in der Küche auf und ab. Und dann lag da diese Schrift. So kam sie in meine Hände. Die lag schon lange da. Und dann kam ich dadurch zum Glauben. Vor meiner Bekehrung habe ich mit ganzer Hingabe in der Sünde gelebt. Ebenso hundertprozentig wollte ich nach meiner Bekehrung für Jesus leben. Das ist mir längst nicht immer gelungen, aber es gibt eine vergebende Gnade, die es erlaubt, immer wieder einen neuen Anfang zu machen. Ich durfte viel Gnade erleben und auch viele Wunder sehen. Ich wurde einer der eifrigsten Bezieher und Verteiler der Traktate von Werner Heugelbach, was, nachdem mein Bruder sich dann auch bekehrt hatte, kurz nach mir, sind wir immer wieder los mit einer großen Tasche und haben verteilt in jedes Haus auf der Straße. Wir sind nach Celle gegangen und haben da die vielen Briefkästen bedient. Aus Dankbarkeit waren wir unterwegs. Bald hatte ich meine festen Gebetsplätze. Werner Heugelbach hatte eine Broschüre geschrieben, Wer betet, siegt. Wer betet, siegt. Und die hat mich so gepackt, so beeindruckt. Ich weiß nicht, wie viel hundertmal ich gebetet habe. Bitte macht nicht sowas. Aber ich wusste es damals nicht besser. Wie viel hunderte Mal ich gebetet habe. Herr, mach mich wie Werner Heugelbach. Herr, mach mich wie Werner Heugelbach. Ich wollte auch das Evangelium den Leuten bringen irgendwie. Und zu der Zeit konnte ich ja noch nicht predigen. Da haben wir es eben mit Schriften gemacht. Und Gott hat das auch gesegnet. Meine Gebetsplätze. Ich hatte meinen Gebetsplatz vor meinem Bett, da habe ich dann oft gekniet. Ich weiß noch, wie ich an einem Abend da am Bett kniete und betete. Mit einem Mal flog die Tür auf gegen den Schrank und mein Vater brüllte, was ist das für ein Gebrummel im Haus? Ich hatte wohl ein bisschen zu laut gebetet und mein Vater hatte das da auf dem Flur irgendwo gehört. So waren meine Eltern zuerst dagegen. Ich hatte meine Gebetsplätze im Wald. Auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Rückweg hatte ich da meine Plätze, wo ich viel gebetet habe. Mein liebster Platz war der Heizungskeller in der Firma, in der ich arbeitete. Damals war ich noch Automechaniker. Was habe ich in dem Heizungskeller für Zeit mit Beten verbracht? Und ich wurde ganz schnell ein Fürbitter. Ich hatte Briefwechsel mit Werner Heugelbach und dann schrieb Werner Heugelbach mir einmal, hört mal diesen Satz, nichts ist für einen Christen schwerer als ein geregeltes Gebetsleben. Wer das schafft, der schafft alles. Also da habe ich dran geknabbert. Den habe ich mir sofort aufgeschrieben. Nichts ist für einen Christen schwerer als ein geregeltes Gebetsleben. Wer das schafft, schafft alles. Und dann habe ich gedacht, wenn Werner Heugelbach das schreibt, dann ist das so. Ich habe den ja so geschätzt. Und wenn das so ist, dann will ich das auch so machen. Ich wurde einer der eifrigsten Beter, ganz nach dem Vorbild von Werner Heugelbach. Ich habe oft im Laufe der Jahre als Evangelist, habe auch in all den Jahren viel gebetet und vielen jungen Leuten geholfen, Beter zu werden. Ich habe oft auch gebetet, Herr, hilf mir, dass ich auch dann, falls ich älter werde, dass ich nicht aufhöre mit Beten. Es gibt alte Leute, die haben so viel Zeit, die treffen sich zum Kaffee trinken und vergessen zu beten. Statt jedes Mal eine Gebetsrunde zu machen, für das Dorf zu beten, für die Prediger, für die Missionare und so weiter. Ich habe mir das vorgenommen und ich bin so froh, dass das noch klappt. Das sage ich jetzt aber nicht, um mich zu loben, sondern um euch zu motivieren. Ich bin ja jetzt schon lange Rentner und ich könnte bis 9 schlafen, dann Brötchen holen und gemütlich frühstücken mit meiner Frau. Ich mache das ein bisschen anders. Um 6 geht mein Wecker. Aber den brauche ich jetzt schon gar nicht mehr, weil ich immer vorher wach werde. Aber wenn mein Wecker geht, dann gibt es 2 Bewegungen. Die rechte Hand macht die Decke hoch, die linke Hand macht den Wecker aus und gleichzeitig gehen meine Füße raus. Und dann gehe ich ins Badezimmer. Dann mache ich mich schnell etwas frisch und dann gehe ich zu meinem Gebetsplatz bis 7. Das ist meine Gebetszeit von 6 bis 7. Ich hoffe, dass ich das noch lange tun kann. Ich kenne so viele Kranke, für die ich jeden Tag bete. Ich kenne so viele Missionare, für die ich immer wieder bete. Ich bete die Gemeinde durch, ich bete für unser Dorf und bete für die Familie und so weiter. Und dann merke ich, es ist 7. 7 stehe ich auf vom Gebet, wecke meine Frau ganz lieb, frage, was sie möchte, Kaffee oder Tee oder was, gekochtes Ei oder ein Spiegelei manchmal. Dann gehe ich ins Badezimmer und dann gehe ich in die Küche und dann mache ich das Frühstück. Das ist immer meine Aufgabe. Ich verstehe nicht viel von Küche, will ich auch gar nicht lernen. Aber für Frühstück, dafür bin ich zuständig. Und dann frühstücken wir beide und dann machen wir beide zusammen stille Zeit. Dann liest meine Frau ganz viel aus der Bibel, Altes Testament, Neues Testament. Dann beten wir zusammen. Und dann geht sie an ihre Arbeit und ich gehe ins Büro. Wir sind glücklich. Ich hoffe, dass ich das noch lange so durchhalten kann. Meine Geschwister haben sich bekehrt. Meine Eltern haben sich bekehrt. Ich erinnere mich daran, oft heute noch, wie oft ich weinend für sie eingestanden bin. Und Gott hat die Gebete erhört. Ihr Lieben, wenn jemand unbekehrte Kinder hat oder unbekehrte Angehörige und so weiter, dann würde ich ihn niemals verurteilen. Ich habe einmal etwas erlebt in der Schweiz. In der Schweiz gab es einen Missionar, der hat sehr viel in Italien und in Frankreich gearbeitet, D'Abruzzo, Bruder D'Abruzzo. Ich hatte seine Lebensgeschichte gelesen und war tief beeindruckt. Und dann kam eine große Konferenz, Weltkonferenz für Evangelisation in Amsterdam. Tausende Missionare und Evangelisten. Und an einem Tag sehe ich das Namensschild von D'Abruzzo. D'Abruzzo. Und dann saßen wir zusammen am Tisch zum Mittagessen. Und dann habe ich gesagt, ich habe ihre Geschichte gelesen und noch so einiges. Und ich habe ihn so geschätzt, D'Abruzzo war in meinen Augen ein ganz großer Gottesmann. Und dann sagt D'Abruzzo mir am Ende, ich habe noch ein Gebetsanliegen. Mein Sohn macht uns großen Kummer. Mein Sohn ist nicht bekehrt. Ich konnte es fast nicht begreifen. Der Sohn von D'Abruzzo ist nicht bekehrt. Der lebt in der Sünde. Ich habe ihm versprochen, ich will auch dafür beten. Die Konferenz ging zu Ende. Ich habe dann auch viel für den Junior D'Abruzzo gebetet. Dann war ich wieder in der Schweiz. Da war er ja eigentlich zu Hause, obwohl er mehr in Frankreich und in Italien lebte. Und dann hatte ich eine Evangelisation in der Freien Evangelischen Gemeinde. Ich glaube, es war Fellanden. Und an einem Abend bekehren sich wieder einige Leute. Und ich frage dann immer, wenn sich jemand bekehrt hat, darf ich Ihnen mal einen Brief schreiben? Darf ich Ihnen etwas Gutes zum Lesen schicken? Ich habe noch nie erlebt, dass jemand Nein gesagt hat. Und dann habe ich dem Mann, der mir gegenüber saß, den Zettel gegeben, diese Adresskarte und Kugelschreiber. Dann fing er an zu schreiben und ich guckte da so hin. Und dann stockte er beim Schreiben. Und dann sagte er, Sie werden staunen. Ja. Und dann schrieb er, D'Abruzzo. D'Abruzzo. Ihr Lieben, das sind Erlebnisse, das ist einfach gewaltig. Das ist einfach gewaltig. Er ging dann später in die Freie Evangelische Gemeinde, wurde später Kassierer da von der Gemeinde. Wir haben uns öfter wieder gesehen. Ihr Lieben, ich würde nie einen Menschen verurteilen, der unbekehrte Angehörige hat. Aber die Frage ist doch, wie gehst du damit um? Jesus steht vor Jerusalem und weint. Und vielleicht müssen wir das auch noch lernen. Ich komme gleich zum Schluss. Zurück zu unserem Thema. Liebe für Verlorene. Wir glauben an die Bibel. Wir glauben, dass es eine Ewigkeit gibt. Dem Teufel gefällt das gar nicht. Er ist ein Lügner. Jesus sagt, er ist ein Mörder von Anfang. Er will der Leute verderben. Er will den Leuten einreden, dass es mit dem Tode alles aus ist. Aber Gott ist Liebe. Er will die Errettung der Verlorenen. Dabei will er uns als seine Werkzeuge gebrauchen. Aber Jesus sagt, und das ist ein Vers, wenige sind's, die ihn finden. Gute Evangelisten predigen über die unbedingte Notwendigkeit der Bekehrung. Warum tun sie das? Weil Jesus das lehrt, weil die Bibel das lehrt. Ich habe oft gedacht, und jetzt sage ich etwas ganz Gewagtes, entweder es geht ohne Bekehrung, aber dann ist Jesus ein Lügner und die Bibel ist nicht wahr. Oder aber Jesus hat die Wahrheit gesagt und die Bibel stimmt, aber dann kommt niemand ohne Bekehrung und ohne Wiedergeburt ins Reich Gottes. Wer gegen die Bekehrung ist, ist gegen die Bibel. Wer gegen die Bekehrung ist, ist gegen Gott. Der große Theologe Karl Heim sagt, wenn die Bekehrung der einzige Weg ist, auf dem der Mensch seines ewigen Heils gewiss werden kann, dann kann eine Theologie nur einen Sinn haben, wenn sie den Zweck erfüllt, Menschen zu dieser Entscheidung zu führen. Friedrich Heidmüller hat gesagt, der eindeutige biblische Tatbestand ist also, nicht nur Heiden und Juden, sondern auch alle Namenchristen müssen sich bekehren, wenn sie gerettet und selig werden wollen. Nicht nur Zöllner und Hurer, Schächer und Verbrecher, sondern auch Fromme, religiöse, Kirchgänger, Pastoren müssen sich bekehren, wenn sie Glieder am Leib Christi werden wollen. Jetzt noch ein Wort vom Oberkirchenrat Dr. Werner de Boer. Auch das getaufte und christlich erzogene Gemeindeglied bedarf zu seiner Errettung der persönlichen Bekehrung und Wiedergeburt. Und wenn Sie das nicht erleben, Wenn Sie das nicht erleben, was wird dann mit Ihnen? Schneller, rief Pastor Bodelschwing, Sie sterben uns unter den Händen. Wir haben einen großen Auftrag. Wir haben den größten Auftrag. Es geht um Verlorene, die ganz nahe am Abgrund stehen. Darum ringen wir im Gebet. Darum evangelisieren wir aus Liebe für Verlorene. Ich nenne nochmal die zwei unumgänglichen Bedingungen. Bitte erlaubt es mir, wenn ich das noch einmal betone. Ich werde nicht müde, es immer und immer wieder zu sagen, auch in der evangelistischen Verkündigung. Jesus sagt, wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr umkommen. In Johannes 3, Vers 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Darüber habe ich 60 Jahre gepredigt. Und wenn ich noch mehr Zeit hätte, würde ich darüber weiter predigen, weil das die wichtigste Botschaft ist. Auf die Frage, worum geht es eigentlich, antwortete Spurgeon, es geht eigentlich nur darum, dass Menschen in den Himmel kommen. Ob jemand eine Bibelstunde hält oder ob jemand eine Gebetsstunde leitet, ob jemand die Toilette reinigt oder den Chor leitet, es geht überall und immer eigentlich nur darum, dass Menschen in den Himmel kommen. Das muss immer in unserem Fokus sein. Darum beten wir, darum predigen wir. Dabei ist unser Anliegen nicht nur die richtige Information für die Verlorenen, sondern die Errettung der Verlorenen. Hört mal, einem Kranken hilft es überhaupt nicht, wenn er eine gründliche Untersuchung erlebt, wenn dann eine ganz genaue Diagnose gestellt wird. Nein, das reicht nicht. Er braucht nach der richtigen Diagnose das richtige Heilmittel, um gesund zu werden. Wenn der Kranke nicht gesund wird, war eigentlich alles medizinische Bemühen vergeblich. Einem verlorenen Sünder ist nicht wirklich geholfen, wenn er eine ganz gute Predigt hört und eine wirklich richtige Information bekommt, zum Beispiel auch über den Heilsplan Gottes. Nein, das reicht nicht. Die beste Information reicht nicht aus. Er braucht eine Bekehrung und eine Wiedergeburt, um gerettet zu werden. Das ist das Ziel unserer Arbeit. Darum geht es. Wir können keinen Menschen bekehren. Wir können keinen zur Bekehrung zwingen. Aber wir können sehr, sehr viel dazu beitragen, dass Verlorene zur Bekehrung kommen. Ich hatte eine Evangelisation in Memmingen. Und ich habe eben diese Botschaft verkündigt. Ein Mann, der schon jahrelang auf die Bekehrung seiner Frau wartete, war jeden Abend in der Gebetsstunde und hat gehofft, dass seine Frau kommt. Und sie kam einige Male und dann bekehrte sie sich. Und dann sagte mir dieser Mann in Memmingen, ich wusste gar nicht, dass Gott auf Tränen und Fasten und Gebet hin heute noch solche Wunder tut. Wie gut, dass wir so eine Konferenz hier haben und über Evangelisation nachdenken. Viele Prediger, viele Pastoren, ja sogar einige Evangelisten machen einen ganz großen Fehler. Sie haben ein großes Bibelwissen, sie halten sehr gute Predigten, aber etwas fehlt. Sie führen ihre Menschen nicht zur Bekehrung. Sie verhelfen ihnen nicht zur Wiedergeburt. Wie oft, wenn ich irgendwo eine Predigt höre, habe ich am Schluss schon gedacht, ja, wo ist denn jetzt die Einladung? Hier sitzen eine ganze Reihe unbekehrte Leute in der Kirche oder in der Versammlung. Warum hat er nicht wenigstens gesagt, wenn jemand keine Heilsgewissheit hat und das heute erleben möchte, wir haben Zeit für dich, komm doch. Keine Einladung. Und so vergehen die Monate und die Jahre und die Menschen hören die manchmal sehr gute Predigten und gehen vielleicht eines Tages unerrettet in die Ewigkeit. Mir blutet das Herz, wenn ich daran denke. Nochmal Oswald Smith. Ich kann es beim besten Willen nicht verstehen, wie ein Reichsgottesarbeiter sich damit zufrieden geben kann, eine Predigt über das Evangelium zu halten, dann den Segen zu sprechen und anschließend nach Hause zu gehen, ohne jemals den Leuten, denen seine Predigt galt, eine Gelegenheit zu geben, zu der Stunde und an dem Ort Christus als ihren persönlichen Heiland anzunehmen. Wie ein Prediger dann einen Sonntag nach dem anderen nach Hause gehen kann, ohne zu erleben, wie ein Mensch nach vorne kommt, um Frieden für seine Seele zu finden. Das übersteigt einfach mein Verständnis. Achtung, wir wollen möglichst gut informieren, aber wir wollen mehr. Wir wollen, dass sich Menschen bekehren. Die beste Information ist nichts wert. Sie ist wirklich nichts wert, wenn der gut Informierte am Ende ohne Bekehrung in die Ewigkeit geht. Wir haben zwar gute Informationen weitergegeben, aber der Unbekehrte geht trotzdem ewig verloren. Wir wünschen, dass viele Menschen das Evangelium hören. Wir wünschen, dass viele Menschen sich bekehren, dass sie wiedergeboren werden und in den Himmel kommen. Die Gemeinde, diese Gemeinde und die anderen Gemeinden, die Gemeinden in Deutschland sind Evangelisationswerke. Nicht alle predigen, nicht alle singen im Chor, nicht alle stehen auf der Bühne, aber alle arbeiten im Team an diesem einen großen gemeinsamen Auftrag. Wir sehen bei unseren Geschwistern sehr unterschiedliche Begabungen. Wir haben sehr unterschiedliche Arbeitszweige. Wir haben verschiedene wichtige Anliegen. Aber unser Hauptanliegen ist die Errettung der Verlorenen. Und wenn das nicht so ist, dann können wir unseren Laden zumachen. Wir haben uns für das Wichtigste entschieden. Ich selbst sehe meinen Dienst heute mit 86 Jahren vor allem im Gebet. Vielleicht ist das sogar das Wichtigste. Wir wollen darum beten, dass Menschen ihre Verlorenheit erkennen und sich bekehren, dass Menschen Jesus aufnehmen und wiedergeboren werden, dass Menschen nach ihrer Bekehrung in einer guten Gemeinde weitergeführt werden, Jesus nachfolgen, mitarbeiten und viel Frucht bringen für die Ewigkeit. Wir wünschen, dass unsere Gemeindeglieder den Ernst der Ewigkeit in seinem ganzen Ausmaß erkennen und sich mit brennenden Herzen einsetzen in der Evangelisation. 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 Ich wünsche so sehr, dass diese Konferenz, die ja jetzt zu Ende geht, dazu gedient hat, dass wir mit dem Wunsch und dem Gebet nach Hause gehen. Ich brauche Liebe für Verlorene. Ich brauche mehr Liebe für Verlorene. Ich brauche viel mehr Liebe für Verlorene. Herr, fülle mich mit deiner Liebe, damit mehr Verlorene zur Bekehrung und Wiedergeburt kommen. Wir brauchen nicht in erster Linie mehr Wissen, sondern Liebe für Verlorene. Wir brauchen glühende Retterliebe. Wir brauchen brennende Herzen. Der Herr möge uns helfen und uns das schenken. Amen. Es könnte ja sein, dass, obwohl diese Versammlung für die Gläubigen gedacht ist, für die Gemeinde, es könnte ja sein, dass jemand hier sitzt, der noch keine Heilsgewissheit hat. Also wenn das der Fall ist, bitte, bitte geh nicht so nach Hause. Du weißt nicht, ob du den morgigen Tag noch erlebst. Du brauchst eine echte Bekehrung, eine wirkliche Wiedergeburt, Heilsgewissheit. Kannst du erzählen von einer Stelle, wo das passiert ist? Wenn nicht, dann mach doch das heute Abend fest. Wenn man rausgeht, rechts hinter dem großen Fenster da, da ist der Seelsorgeraum. Ich gehe auf alle Fälle dahin, für den Fall, dass jemand noch zurückbleiben möchte. Lieber Herr Jesus, wir stehen vor dir. Was sind wir für armselige Leute? Wenn ich mich vergleiche mit Paulus, mit manchen, deren Geschichte ich gelesen habe, dann bin ich beschämt und ich beuge mich vor dir. Aber ich danke dir, dass bei dir so viel Vergebung ist. Wir dürfen mit all unserem Mangel immer wieder zu dir kommen. Und du vergibst gern. Das ist deine Lieblingsbeschäftigung. Vergeben. Herr, wir danken dir, dass du Wohnung gemacht hast in uns, dass wir Tempel Gottes sind, Mitarbeiter Gottes. Herr Jesus, ich möchte bis zuletzt treu sein und das hat nicht immer funktioniert. Ich bitte dich darum, hilf mir, auch auf der letzten Wegstrecke, und fülle mein Herz immer wieder neu mit deiner Liebe, mit deiner glühenden Retterliebe. Herr, setz uns zum Segen für andere, für viele, besonders für unsere Angehörigen, aber auch für die anderen. Herr, wir wünschen, dass aus dieser Konferenz Frucht wird, die wiedergefunden wird in der Ewigkeit. Danke für die Bibelarbeiten, danke für die Vorträge. Herr, ich danke dir, dass ich hier auch etwas sagen konnte. Es war unheimlich ernst heute Abend, aber es ist dein Wort. Herr, segne uns weiterhin. Wir befehlen uns dir und deiner Treue an. Amen.
Amen.
Amen.